Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich darf Sie begrüßen heute zum zweiten Teil der neuen Sendereihe Der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament. Heute mit dem Thema Die Erschaffung des Menschen. Zugeschaltet ist Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch zwischen Köln und Düsseldorf. Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie auch heute wieder da sind. Wenn wir über die Erschaffung des Menschen reden, letztes Mal ging es um den ersten Teil der alttestamentarischen Schöpfungsgeschichte über die Erschaffung der Welt. Ja, und dass wir überhaupt sind, dass wir im Leben stehen, dass wir ins Dasein gerufen sind, das haben wir als Christen dem himmlischen Vater Gott zu verdanken. Und dass auch überhaupt etwas ist, also dass die Erde mit ihrer so vielfältigen Lebensfülle existiert und nicht ein Chaos oder auch das bloße Nichts herrschen, das haben wir ebenfalls dem Weltenschöpfer zu verdanken. Im sogenannten Sieben-Tage-Werk hat er alles aus dem Nichts geschaffen, heißt es, durch sein Wort und in einer ganz bestimmten Ordnung. Wir haben im ersten Teil über die Erschaffung der Welt gehört, dass es dabei nicht um einen naturwissenschaftlichen Verlauf der Weltentwicklung geht, sondern um die grundlegende religiöse Wahrheit, dass alles Sein in ihrer Ordnung auf dem Wort Gottes beruht. Nun, heute kommen wir zum sogenannten zweiten Schöpfungsbericht. Und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, Herr Pfarrer Filler, dass Sie das für uns vorbereitet haben. Und ich denke, Sie sind vielen Hörern auch von anderen Sendungen her bekannt, wahrscheinlich auch durch einige Veröffentlichungen, durch einige Bücher, die Sie im FE Medienverlag herausgegeben haben, zu unterschiedlichen Themen über die Kirche, über Liturgie, nachdem Sie ja auch in der Liturgiekommission im Erzbistum Köln Mitglied sind, oder auch über Klischees, über die katholische Kirche, wo Sie entsprechende Antworten geben und auch vieles mehr. Nun, zum zweiten Schöpfungsbericht. Es heißt ja Schöpfungsbericht, das könnte man jetzt bei der Erschaffung der Welt, wo es um eine gewisse Ordnung geht, noch denken. Aber warum ist eigentlich von Bericht dann die Rede, wenn es ja eigentlich gerade nicht jetzt um einen naturwissenschaftlichen Bericht oder Fortgang geht, sondern ja eher um eine Erzählung, könnte man sagen, oder Herr Filler?
Genau, beide Begriffe kann man synonym verwenden. Es geht eben in dieser biblischen Urgeschichte im Buch Genesis, die von den Anfängen erzählt, um diese Grundfragen, woher kommt die Welt, woher kommt der Mensch, was ist die Wirklichkeit der Sünde und wo stammt sie her? Und es ist faszinierend zu sehen, wie die Heilige Schrift hier auf diese wichtigen Fragen unseres Lebens, auf diese grundlegenden Fragen die Antwort des Glaubens gibt. Und das tut sie eben in unterschiedlichen Erzähltraditionen, in unterschiedlichen Berichten und Erzählungen, die dann zusammengefügt worden sind unter dem Wirken des Heiligen Geistes zur Heiligen Schrift. Und hier haben wir einmal den ersten Schöpfungsbericht, der über die Erschaffung der Welt berichtet. Und dann fügt sich im zweiten Kapitel der Genesis dann der zweite Schöpfungsbericht an, der eben die Erschaffung des Menschen im Mittelpunkt hat.
Vielleicht können Sie einfach nochmal auch auf einen wichtigen Punkt hinweisen, nämlich, dass dem heutigen Ohr manches vielleicht fremd anmutet. Warum ist das so? Also zum Beispiel, das heißt ja, das Sieben-Tage-Werk, das geht nach einer bestimmten Ordnung, die nicht so gleich verständlich ist, was denn zuerst geschaffen wird. Und dann heißt es immer, und Gott sah, dass es gut war. In einer bestimmten Art und Weise, die vielleicht uns heute fremd anmutet, aber warum ist das so oder worauf hat das Rücksicht eigentlich genommen?
Wir müssen sehen, dass hier einfach die Offenbarung Gottes, der Offenbarung heißt der Selbstmitteilung Gottes, der etwas über sich selbst den Menschen mitteilt, dass diese Offenbarung Gottes immer in einer zeitbedingten Sprache für uns erscheint. Dass Gott sich Menschen mitteilt, die vor langer Zeit gelebt haben und dass sie eben ihren Glauben auch in ihrer Sprache und in ihrem zeitlichen Horizont ausgedrückt haben. Und das ist eben, wenn wir uns gerade mit der Heiligen Schrift und gerade mit dem Alten Testament beschäftigen, ist immer wichtig ist zu unterscheiden, was ist hier die bleibende Offenbarung Gottes, was sind historisch auch feststellbare Tatsachen Und was ist die Einkleidung? Was ist das zeitbedingte Gewand? Was ist eben die dichterische oder philosophische Sprache, die Sprache des Glaubens? Was sind Bilder, in denen uns solche Wahrheiten gegenübertreten? Und dann kann man eben nochmal im Detail schauen, was ist auch mit den Einzelheiten gemeint? Was kann man für Muster entdecken? Und was haben sie für einen Hörer aus vergangenen, fernen Zeiten bedeutet? Und wie können wir uns heute diese Offenbarungswahrheiten erschließen?
Viele Bilder erwarten uns auf jeden Fall. Und das ist auch spannend, weil sie vielleicht nicht jedem so gleich zugänglich sind oder weil es auch ganz gut ist, wenn man hier einen Schlüssel hat. Da mag einem vielleicht auch dann ein Licht aufgehen. Aber was auffällt an dem zweiten oder an der zweiten Schöpfungserzählung, das ist doch, dass sie so vom Stil her ganz anders ist. Also wenn jetzt hier andere Autoren und Quellen am Werk sind, dann muss uns das nicht weiter stören, oder?
Ja, man schlägt die Heilige Schrift auf und liest die ersten beiden Kapitel der Bibel und stellt dann fest, tatsächlich sind es hier zwei unterschiedliche Berichte, die vorliegen. Sie unterscheiden sich im Aufbau, sie unterscheiden sich in der Reihenfolge, in der die Dinge erschaffen werden. Und es geht eben hier nicht um ein naturwissenschaftliches Dokument, dass man sagen kann, oh, da sind ja Widersprüche, sondern es geht eben hier um zwei unterschiedliche Traditionen. Die Bibelwissenschaftler haben untersucht, wie die ersten fünf Bücher der Bibel, der sogenannte Pentateuch, das Fünfbuch, heißt es übersetzt, wie es zustande gekommen ist. In der christlichen und jüdischen Tradition geht man davon aus, dass Mose der Urheber dieser fünf Bücher ist. Sie werden ja auch die fünf Bücher des Mose genannt. Aber sicher darf man sich nicht so vorstellen, dass er sich hingesetzt hat und hat vom ersten Kapitel der Genesis bis zum letzten Kapitel des Pentateuch alles dann aufgeschrieben, sondern es ist ja so gewesen, dass hier ganz unterschiedliche Traditionen und Erzählungen und Überlieferungen vorgelegen haben, verschiedene Quellen, die dann zusammengefügt worden sind. Ein Prozess, der auch noch nach Mose dann weitergegangen ist. Und dass wir eben hier bei diesen verschiedenen Quellen, Schriften des Pentateuch, dass wir eben hier zum Beispiel einmal eine Priesterschrift haben, das ist eben, so wird eine dieser Traditionen und Quellen genannt, und man kann an bestimmten Merkmalen, wenn man jetzt die Sprache untersucht, eben überlegen, welcher Teil des Pentateuch stammt aus dieser Tradition. Und es gibt eine zweite Quelle, die man den Javisten nennt oder die javistische Quellschrift nennt, weil sie besonders oft den Gottesnamen Jahwe enthält. Und in dieser zweiten Tradition, der javistischen Tradition, steht jetzt der zweite Schöpfungsbericht, wo immer wieder davon die Rede ist, dass eben Jahwe Gott handelt. In der Einheitsübersetzung, die wir im Gottesdienst verwenden, geht das ein bisschen unter, weil da die Übersetzung immer nur heißt Gott der Herr, aber eigentlich heißt es immer hier Jahwe Gott. Und beide Schöpfungsberichte unterscheiden sich in manchen Punkten, haben aber eben auch einen großen Zusammenhang. Der erste Schöpfungsbericht erzählt dann eben von der Erschaffung der Welt. Die großen Räume treten uns zunächst vor Augen. Der Himmel, die Erde, Luft, Meer, das trockene Land, und zwar in der Gestalt des antiken alten Weltbildes. Dann kommt das Leben und schließlich der Mensch als Krönung dieses Schöpfungswerkes. Mhm. Im zweiten Schöpfungsbericht steht der Mensch im Mittelpunkt. Da ist die Reihenfolge anders. Der Mensch steht im Mittelpunkt und es wird geschildert, wie Gott die Bäume wachsen lässt, wie er einen Garten anlegt als Lebensraum für den Menschen, dass auf diese Weise ausgedrückt wird, dass alles für den Menschen geschaffen worden ist. Und so drücken eben auf unterschiedliche Art und Weise in unterschiedlichen Erzähltraditionen beide Schöpfungsberichte dasselbe aus, dass nämlich die Welt für den Menschen geschaffen worden ist.
Ja, ich danke Ihnen soweit für die Zusammenfassung und auch den kleinen Exkurs. Jetzt dürfen wir gespannt sein, wenn wir jetzt uns heute mit der Erschaffung des Menschen befassen, uns dahin annähern. Und ich darf Sie einfach bitten, Herr Pfarrer Filler, uns erst einmal auch den Zusammenhang herzustellen, die Beziehung zum Alten Testament, wie wir das auch heute verstehen können. Und wenn Sie mitlesen möchten, wenn wir nachher die Schriftlesung dann auch hören, dann können Sie auch gerne die Heilige Schrift zur Hand nehmen und Genesis Kapitel 2 aufschlagen, 4b bis 25.
Erzähl doch mal was von früher. Wie oft haben wir als Kinder gebannt den Erzählungen unserer Eltern gelauscht und bis heute faszinieren mich ihre Geschichten, in denen eine fremde Zeit vor dem geistigen Auge entsteht und durch die die verschwommenen Gestalten auf den alten Schwarz-Weiß-Fotos einen Namen und eine Geschichte bekommen. Das hier ist dein Ur-Urgroßvater. Dessen Frau war damals in Böhmen mit einem Bauchladen unterwegs. Und das hier ist dein Urgroßvater, der war ein strammer Sozialist, den haben sie mit einer Nelke im Knopfloch beerdigt. Bei einem Kondolenzbesuch hat mir neulich ein alter Herr seine ganze Geschichte aus dem Krieg ausgebreitet, wie er ganz kurz vor Schluss noch eingezogen wurde und in Gefangenschaft geriet, wie er fliehen konnte und durch ganz Deutschland getrennt ist zu seinem Bruder nach Sachsen. Und die Kinder und Enkel saßen daneben und waren peinlich berührt. Aber Opa, das interessiert doch den Herrn Pastor nicht. Ganz falsch. Das finde ich sehr interessant und spannend. Als Jugendlicher habe ich eine Zeit lang ein altes, auf festen Karton aufgezogenes, stark retuschiertes Foto meines Großvaters in meinem Zimmer aufgestellt. Er war ein Konditor, dem sie eine Uniform angezogen und eine Waffe in die Hand gedrückt haben. Er ist im Krieg geblieben, bei Tarnopol in Russland vermisst. Ein ganzes Menschenleben trennt uns, aber ich denke gerne an ihn und überlege mir, was er für ein Mensch gewesen sein mag, was er geliebt hat, was er gehofft und was er gefürchtet hat und was er mir hätte erzählen können, wenn er den Krieg überlebt hätte und alt geworden wäre. Wir Menschen sind Wesen mit Geschichte. Wir stehen nicht einfach plötzlich in diesem Leben, sind nicht zufällig und erst recht nicht aus eigener Macht und eigenem Willen. Wir haben eine Geschichte und das heißt, wir verdanken uns anderen Menschen, unseren Eltern, unseren Urgroßeltern, unseren Vorfahren und Ahnen. Unsere Geschichte gehört zu uns. Sie ist ein Teil von uns. Und was von dem Einzelnen gilt, gilt auch von einer Gesellschaft, von einem Land, von einer Kultur und Zivilisation. Die Geschichtslosigkeit vieler Menschen und ganzer Gesellschaften ist ein echtes Übel. Denn wenn ich nicht weiß, woher ich komme und auf wessen Schultern ich stehe, dann weiß ich nicht wirklich, wer ich bin. Und dann kann ich keine rechten Entscheidungen fällen und keinen wirklichen Dialog mit anderen Menschen und anderen Gesellschaften und Kulturen und Religionen führen. Unser Leben mit all seinen Schwierigkeiten und Spannungen ist ein Leben in der Geschichte und es erklärt sich von seinem Ursprung her. Das ist auch die Überzeugung der Heiligen Schrift des Alten Testaments. Wir können uns gut vorstellen, wie die uralten Geschichten, die vom Anfang erzählen, vom Anfang der Welt und vom Anfang des Menschen, von Generation zu Generation weitergegeben und schließlich zu einem Gesamtwerk zusammengefügt wurden. In den ersten Kapiteln des Buches Genesis haben wir zwei solche Erzählungen aus unterschiedlichen Traditionen. Im ersten Kapitel finden wir den ersten Schöpfungsbericht, der von der Erschaffung der Welt in 6 Tagen berichtet. Im zweiten Kapitel finden wir den zweiten Schöpfungsbericht, den wir heute betrachten. Er unterscheidet sich von dem ersten Schöpfungsbericht und stellt die Erschaffung des Menschen in den Mittelpunkt. Dabei berührt er wichtige Grundfragen unseres Lebens. Die Beziehungen zwischen Mensch und Erde, Mensch und Tier, Mann und Frau, Seele und Leib, Gut und Böse. Sie werden gesehen und weise gedeutet. Und auch dieser Bericht ist Gottes Wort im Menschenwort. Auch hier kündet Gott durch den Mund des einfachen Volkes, unvergänglich und groß, die Geheimnisse unseres menschlichen Lebens.
Sie hören die Schriftlesung aus Genesis Kapitel 2. Zur Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, gab es auf der Erde noch keine Feldsträucher und wuchsen noch keine Feldpflanzen. Denn Gott, der Herr, hatte es auf die Erde noch nicht regnen lassen und es gab noch keinen Menschen, der den Ackerboden bestellte. Aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf und tränkte die ganze Fläche des Ackerbodens. Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann legte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten an und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten, in der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ein Strom entspringt in Eden, der den Garten bewässert. Dort teilt er sich und wird zu vier Hauptflüssen. Der eine heißt Pishon. Er ist es, der das ganze Land Havila umfließt, wo es Gold gibt. Das Gold jenes Landes ist gut. Dort gibt es auch Bdelliumharz und Karneolsteine. Der zweite Strom heißt Gion. Er ist es, der das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Tigris. Er ist es, der östlich an Assur vorbeifließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Dann sprach Gott, der Herr: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte es heißen. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, die dem Menschen entsprach, fand er nicht. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Soweit die Schriftlesung.
Der Mensch ist der Mittelpunkt der Schöpfung. In diesem Schöpfungsbericht geht es um den Menschen. Wir brauchen uns nicht daran zu stören, dass es hier einige Unterschiede zum ersten Schöpfungsbericht gibt. Wir schauen ja nicht aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive, sondern aus einer Perspektive des Glaubens auf diesen Text, der sich jetzt ganz auf den Ursprung des Menschen richtet. Das wird ganz am Anfang betont. Es gab noch keine Sträucher und Pflanzen, es gab noch keinen Regen. Weil es noch keinen Menschen gab, der die Natur ordnet, der Pflanzen anbaut und erntet. Hier erscheint der Mensch nicht am Ende des ganzen fertigen Schöpfungswerks. Hier ist es der Mensch, der als eigentliches Ziel der Schöpfung zuerst geschaffen wird. Ohne ihn ist die Erde unwirtlich und öde. Erst der Mensch ist imstande, Kultur zu schaffen. Kultur im wörtlichen Sinn, im Ackerbau, in der Verwandlung der Wildnis der Natur in einen Garten. Die übrige Schöpfung, Feldsträucher und Pflanzen, Bäume und Landtiere und Vögel, taucht hier nur in ihrer mehr oder weniger engen Beziehung zu Menschen auf. Er ist auch hier die Krone der Schöpfung Gottes. Nicht als Vollendung, sondern als Mittelpunkt, um den herum sich die ganze Schöpfung ausbildet. Und gleichzeitig scheint bereits hier die große Würde und Berufung des Menschen auf. Er ist berufen, die Schöpfung Gottes mitzugestalten. Er soll an der Schöpfung teilhaben, ein Partner Gottes sein. Die Schöpfung ist nicht etwas Fertiges, was dem Menschen vorgesetzt wird. Sie ist ein Prozess, etwas, das sich immer weiterentwickelt. Und der Mensch selbst ist berufen, dabei Hand anzulegen und ein echter Mitarbeiter Gottes zu werden. Gott bildet den Menschen aus Erde. Ein wunderbares Bild. Der Schöpfer ist wie ein Töpfer, der den Lehm formt und ihm mit sanften, geschickten Händen eine Gestalt verleiht. Wie fremd und unnatürlich sind demgegenüber die Vorstellungen anderer Religionen, die den menschlichen Leib für ein Werk böser, dämonischer Mächte halten und den Menschen von seinem Ursprung her in ein falsches, zerrissenes, ja feindliches Verhältnis zum eigenen Leib setzen. Der biblische Bericht sieht die Nähe und Verwandtschaft des menschlichen Leibes zur Erde, aus der er entstammt. Mensch heißt auf Hebräisch Adam, also erdhafter oder irdischer. Adam ist noch kein Eigenname, sondern die Bezeichnung für den Menschen an sich. Gott bildet den Menschen aus dem Staub der Erde. Noch heute greifen wir auf dieses Bild aus der Schöpfung zurück, wenn wir am Aschermittwoch mit den Worten »Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wir zum Staub zurückkehren, wirst das Aschenkreuz empfangen«. Oder wenn der Priester bei der Beerdigung eine Schaufel mit Erde auf den eingesenkten Sarg wirft und spricht, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück, der Herr aber wird dich auferwecken. Gott formt den Menschen aus Erde vom Ackerboden. Kann man den materiellen Ursprung unseres Leibes einfacher und würdiger ausdrücken? Bis in die Psalmen hinein durchzieht sich dieser Gedanke durch das ganze Alte Testament. Gott hat uns geformt und gebildet. Wir stammen von seiner Hand. Wir leben in seiner Hand. Wir sind in seiner Hand geborgen. Wir werden von seiner Hand beschützt. Gott kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Er kennt uns ganz und gar. Er hat uns bereits im Mutterschoß gewoben. Er kennt jedes Haar auf unserem Kopf und keines fällt zu Boden, wenn er es nicht will. Der Mensch verdankt sich nicht sich selber. Er verdankt sich letztlich dem Schöpfer. Er lebt geborgen in seiner guten Hand. Gott haucht dem Menschen den Lebensatem ein. Der Mensch besteht nicht nur aus einem irdischen Leib. Damit er ein lebendiges Wesen werden kann, fehlt noch etwas. Die Heilige Schrift sagt, Gott blies in seine Nase den Lebensatem. Der Mensch wird lebendig, wird zur Person, zu einem Wesen aus Leib und Seele. Gleichzeitig wird in diesem Bild deutlich, der Mensch empfängt etwas von Gott selbst. Er wird Gott ähnlich, er wird Gott verwandt. Wir sagen, der Mensch wird zu einem Ebenbild Gottes. Hier finden wir die Begründung für die unantastbare Würde des Menschen, wie sie zum Beispiel auch unser Grundgesetz garantiert. Das Leben des Menschen ist etwas Göttliches. Es stammt von Gott. Nur er kann es schenken, nur er kann es zurücknehmen. Es ist etwas Heiliges, Unantastbares. Gott schenkt dem Menschen aber nicht nur den sichtbaren Leib und die unsichtbare Seele. Im Anhauchen, in der Weitergabe des Lebensatems wird der Mensch zu einem Kind Gottes. Das bedeutet, neben die sichtbare Natur des Menschen tritt die Übernatur, die heiligmachende Gnade, die den Menschen aus seiner leiblich-geistigen Natur hinaushebt und ihn an der göttlichen Natur teilhaben lässt und damit wirklich zum Kind Gottes macht, auf geschöpfliche, aber wirkliche Art gottähnlich. Die Heilige Schrift sieht den Menschen ganzheitlich. Leib und Seele gehören zusammen und werden nicht auseinandergerissen. Manche philosophischen und religiösen Vorstellungen sehen den Menschen zutiefst gespalten. Der Leib wird zum Kerker, zum Gefängnis für die Seele, die sich aus ihm befreien muss. Die oft beklagte Leibfeindlichkeit hat hier und nicht in der Heiligen Schrift ihre Wurzeln.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Heute der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament. Mit dem zweiten Teil über die Erschaffung des Menschen spricht Pfarrer Ulrich Filler.
Gott gibt dem Menschen seinen Lebensraum und seine Lebensaufgabe. Das Paradies ist kein Schlaraffenland, wo dem Faulen nichts tue, die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Das Paradies ist ein Garten, in dem der Mensch seinen Lebensraum findet. Heimat, Geborgenheit, Ordnung. Hier findet er auch seine Aufgabe. Er soll den Garten bebauen und pflegen. Zum Leben des Menschen gehört auch Arbeit, die den Menschen erfüllt, die Sinn stiftet, in der er seine Fähigkeiten und Begabungen entfalten und entwickeln kann. Aber diese Arbeit im Paradies ist kein mühseliges Ringen im Schweiße des Angesichts, kein Kampf gegen die feindliche Natur und ihre Kräfte. Es ist ein Schaffen in Fruchtbarkeit und Lebensfülle. Ein Zeichen dieser überschäumenden, fröhlichen Lebensfülle ist der Strom, der im Garten Eden entspringt und das Paradies bewässert. Die großen Ströme der Erde sind seine Ausläufer. Der biblische Text verortet den paradiesischen Garten Eden, das Wort könnte man mit Wonnegarten übersetzen, in einem bestimmten Landstrich. Zwei der Arme des sich verzweigenden Paradiesflusses sind uns bekannt. Die Flüsse Euphrat und Tigris. Das Land Kusch, das vom zweiten Strom umflossen wird, ist Äthiopien. Das Paradies wird durch diese Lokalisierungen mit der Welt des Menschen verbunden. Es erscheint als etwas Fernes und zugleich doch Nahes und Wirkliches. Und auch wenn das Paradies sozusagen geerdet wird, bleibt es doch geheimnisvoll und wunderbar. Nicht nur wegen der kostbaren Früchte, sondern auch wegen der beiden Bäume, die Gott in die Mitte des Gartens setzt. Den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott gibt dem Menschen ein Gebot. Gott ist ein Gott der Freiheit. Das wird in dem Gebot deutlich, das Gott dem Menschen gibt. Er beginnt sein Gespräch mit dem Menschen nicht mit Verboten. Er gibt dem Menschen zunächst die Freiheit über die Welt. Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Alles gehört dem Menschen. Über alles darf er frei verfügen. Es gibt nur eine Ausnahme. vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Was ist das für ein besonderer Baum? Worin besteht die Erkenntnis, die er verleiht? Darüber wollen wir in der nächsten Sendung nachdenken, wenn es um den Sündenfall des Menschen geht. Jetzt können wir zunächst einmal davon ausgehen, dass sich dieser Baum nicht von den anderen Bäumen mit ihren Früchten unterscheidet. Übrigens spricht die Heilige Schrift auch nicht von einem Apfelbaum. Der Apfel kommt erst später durch die christliche Überlieferung und Kunst in die Schöpfungsgeschichte. Es geht hier nicht um die ungenannte Frucht des Baumes, es geht um das Verbot, an diesen einen Baum zu rühren. Es ist kein drückendes Verbot. Die ganze Welt steht doch dem Menschen offen. Dieser eine Baum schränkt die Lebensfülle, die Entfaltungsmöglichkeit des Menschen im Paradies nicht ein. Gott behält sich diesen einen Baum vor, um den Gehorsam des Menschen zu prüfen. Der Mensch ist frei, aber die Freiheit hat eine Grenze. Sie bedeutet nicht schrankenlose Willkür, sondern die Entscheidung für Gott, das Ja zu seinem Willen, das Ja zu seiner Ordnung, das Ja zu seinem Gebot. Der Baum ist ein heiliger, weil Gott vorbehaltener Ort im Paradies, der dem Menschen nicht zur Verfügung steht. Noch heute gibt es ja bei manchen heidnischen, primitiven Völkern die Vorstellung des Heiligen, dass man nicht antasten und berühren darf, weil es einem Höheren geweiht ist. Hier im Bereich des Heiligen, des Religiösen, wird der Gehorsam des Menschen geprüft, nicht im sittlichen Leben. Wenn der Mensch Gott und seinen Willen anerkennt, wenn er ihm dient, und das heißt, als Mitarbeiter und Partner Gottes die Schöpfung mitgestaltet, dann ergibt sich die sittliche Ordnung des Lebens von selbst. Erst kommt der Glaube, dann kommt die Moral. Das gilt bereits im Garten Eden. Der Baum ist aber nicht nur eine Prüfung des Gehorsams. Er bietet dem Menschen auch die Möglichkeit, das Gute zu erfahren, indem er den Willen Gottes achtet und ehrt. Und schließlich erhält hier auch die Konsequenz der Freiheit. Ohne die Möglichkeit zum Bösen, ohne die Möglichkeit, das Gebot Gottes zu übertreten, ist kein freier Gehorsam möglich. Gott hat den Menschen aus Liebe geschaffen. Er will vom Menschen wiedergeliebt werden. Die Liebe aber setzt die Freiheit voraus. Ohne Freiheit kann es keine Liebe geben. Die Freiheit aber setzt die Möglichkeit ihres Missbrauches voraus. In ihr ist die Möglichkeit des Bösen eingeschlossen, so wie in einem Wettkampf die Möglichkeit des Sieges nicht gegeben ist, ohne die Möglichkeit einer Niederlage. Wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Das Verbot, an den einen Baum zu rühren, ist nicht schwer zu halten. Die ganze übrige Welt steht dem Menschen zur Verfügung. Aber gerade weil es kein drückendes Verbot ist, wiegt seine Übertretung umso schwerer. Sobald du davon isst, wirst du sterben. Gott nimmt den Menschen ernst. Man könnte sagen, na ja, was ist denn so schlimm an der Übertretung dieses Gebots? Lass doch den Menschen auch noch die Früchte dieses Baumes essen. Warum wird dann direkt die Todesstrafe verhängt? Der Baum ist das Zeichen für Gott selbst, für den gewaltigen Schöpfer des Himmels und der Erde in seiner Herrlichkeit und Majestät. Das Gebot Gottes ist für den Menschen die Aufforderung zur Entscheidung, und zwar zur wichtigsten Entscheidung überhaupt, zur Entscheidung über Leben und Tod. Er kann sich vor Gott, dem Herrn des Lebens, neigen und ihn anbeten und anerkennen, oder er entscheidet sich gegen Gott und damit gegen das Leben selbst. Der zum Leben und für die Liebe geschaffene Mensch kann sich, und das ist erschreckend, durch den maßlosen Missbrauch seiner Freiheit gegen Gott und für den Tod entscheiden. Im Übrigen wird sich später nach dem Sündenfall zeigen, dass der Mensch nach der Übertretung des Gebots ja nicht tatsächlich stirbt, sondern aus dem Garten Eden vertrieben wird. Das können wir so erklären, dass Gott entweder nach dem Sündenfall die angekündigte Todesstrafe aus Erbarmen mit dem Menschen abgemildert hat, oder wir dürfen es so verstehen, dass mit dem Sterben des Menschen die Aufhebung der Gottesfreundschaft gemeint ist, der Verlust der Übernatur, der Gotteskindschaft. Sterben heißt, der Mensch lebt nicht länger in der liebenden Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes, er bleibt in Ewigkeit von Gott getrennt.
Sie hören Pfarrer Ulrich Filler in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb, heute der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament. Wir hören etwas zur Erschaffung des Menschen, das ist der zweite Teil heute.
Die Erschaffung der Tiere und der Frau. Gott sorgt sich um den Menschen, der zunächst noch allein im paradiesischen Garten lebt. Vielleicht spürt der Mensch selbst nicht, dass ihm etwas fehlt. Gott aber sieht, dass der für den Menschen ideale Lebensbereich noch Mängel hat. Es fehlt die Gemeinschaft des Lebendigen, es fehlen die Tiere, vor allem aber fehlt dem Menschen ein Gegenüber, ein echter Partner, eine Hilfe, die ihn von der Einsamkeit befreit. Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Diese fürsorgliche Entscheidung Gottes wird nun in zwei Bildern geschildert. Zunächst erschafft Gott die Tiere. Wie der Mensch werden sie aus dem Staub der Erde, dem Ackerboden gebildet. Wie der Mensch haben sie einen Leib und eine, im Gegensatz zum Menschen allerdings sterbliche Seele. Die Tiere sind noch nicht die Hilfe, die dem Menschen wirklich entspricht. Sie sind um des Menschen willen geschaffen worden und der Mensch soll ihnen einen Namen geben. Das heißt, er soll ihr Wesen erkennen, ihre Bestimmung festsetzen, sie in seine Welt einordnen, von ihnen Besitz ergreifen. Wieder steht der Mensch als Mitwirkender, als Partner Gottes im Schöpfungsgeschehen. In einer zweiten Szene wird von der Erschaffung der Frau berichtet. Wieder ein wunderbares, poetisches, ja zartes Bild, das uns ein großes Geheimnis erschließen will. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Wir brauchen dieses Bild nicht wörtlich zu verstehen. Wenn hier von einem tiefen Schlaf die Rede ist, so bedeutet dies das große Geheimnis des wunderbaren Wirkens Gottes, das dem Menschen verschlossen bleibt. Indem die Frau aus der Rippe des Mannes geschaffen wird, ist sie seine vollkommene Entsprechung. Und Adam, der Mensch, nimmt seine Gefährtin voll Freude in Empfang. Man hat diese Worte sein Brautlied genannt. Nun ist er glücklich. Mit seinem ganzen Wesen sagt er Ja zu seiner Frau. Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Das ist hier eine klassische Formel, die für ein nahes Verwandtschaftsverhältnis steht und wie wir sie auch in anderen Stellen der Heiligen Schrift finden. Und nachdem Adam allen Tieren einen Namen gegeben hat, benennt er nun auch seine Gefährtin. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Dieses Wortspiel erschließt sich nur aus dem Hebräischen. Da ist nämlich, heißt der Mann Ish und die Frau Isha. Isha soll sie heißen, denn vom Ish ist sie genommen. Ähnlich wie wir es heute im Englischen haben. Woman soll sie heißen, denn vom Man ist sie genommen. Hier wird deutlich, die Zuordnung von Mann und Frau gründet im Willen des Schöpfers. Und gleichzeitig wird klar, erst in der Begegnung mit der Frau erkennt sich der Mensch, der Adam, als Mann. Erst durch die Erschaffung der Frau wird er richtig Mann. Erst in der gegenseitigen Begegnung finden sich die Geschlechter selbst. Gott begründet die Ehe. Gott schafft den Menschen als Mann und Frau, gleichwertig, aber nicht gleichartig, als Partner füreinander bestimmt und doch mit verschiedenen Aufgaben betraut. Ohne der Frau etwas nehmen zu wollen oder sie in ihren Fähigkeiten einzuschränken, weist der biblische Bericht auf eine Aufgabenteilung hin. Der Lebensinhalt des Mannes ist die Welt. Und der Auftrag Gottes, diese Welt mitzugestalten. Der Lebensinhalt der Frau ist darüber hinaus der Mensch. Füreinander sind sie geschaffen und nur miteinander können sie die große Berufung verwirklichen, Gottes Partner und Mitarbeiter in dieser Welt zu werden. Diese Berufung zum gemeinsamen Leben verwirklicht sich in der Ehe, die Gott hier begründet. Erst später wird sie durch Christus zur Würde eines Sakramentes erhoben. Im Anfang aber ist die natürliche Lebensgemeinschaft von Mann und Frau, verbunden in Liebe und Treue. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Einem Leser aus alttestamentlicher Zeit muss diese tiefe Umschreibung eines gemeinsamen partnerschaftlichen Lebens zutiefst befremdlich erschienen sein. War doch die Liebesheirat keineswegs die Regel, galt doch die Frau als Eigentum des Mannes. Der biblische Bericht macht deutlich die Unterordnung der Frau unter den Mann, die ja noch zur Zeit Jesu gang und gäbe war und im Orient bis heute üblich ist, entspricht nicht der Schöpfungsabsicht Gottes. Erst die Sünde wird diese ursprünglich gute Ordnung pervertieren und zerreißen. Zur ursprünglich guten Schöpfung gehört auch das unbefangene Verhältnis von Mann und Frau. Beide sind nackt, aber sie schämen sich nicht voreinander. Der Mensch ist vor dem Sündenfall auch in der Verschiedenheit der Geschlechter unantastbar und unverletzlich. Er ist aufgeschlossen, voller Vertrauen vor Gott und voreinander. Erst die Sünde wird dieses Vertrauen und damit das harmonische Verhältnis der Geschlechter stören und verzerren. Die Nacktheit der ersten Menschen können wir auch als Hinweis auf die Übernatur des Menschen, auf seine Gotteskindschaft verstehen, in der er miteinander vor Gott glücklich ist.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo, der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament. Pfarrer Ulrich Filler hat über die Erschaffung des Menschen gesprochen, über den zweiten Schöpfungsbericht. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle erst einmal recht herzlich danken für die ganz konkreten Worte und für die Bilder, die Sie uns hier auch deutlich gemacht haben, erklärt haben. Vielen Dank. Und daran schließen sich natürlich Fragen. Auch hier wieder bei der zweiten Schöpfungserzählung stellt sich wieder die Frage, inwieweit ist das jetzt oder was ist in diesen dichterischen Inhalt denn so hineingepackt? Wo stehen wir hier zwischen Dichtung und Tatsachen?
Grundsätzlich gilt, die Heilige Schrift ist Gottes Wort. Das heißt, auch hier finden wir Tatsachen über den Anfang der Welt und des Menschengeschlechts, Tatsachen, die uns Gott geoffenbart hat. Aber die Heilige Schrift erzählt eben von diesen Tatsachen auf eine volkstümliche Art und Weise, in einer nicht wissenschaftlichen, dichterischen Sprache, die der geistigen Auffassung der Zeit angepasst ist. Beides müssen wir unterscheiden. Das Lehramt der Kirche hat festgelegt, dass an bestimmten grundlegenden Tatsachen im buchstäblichen, historischen Sinn festzuhalten ist. Solche Tatsachen sind zum Beispiel die Erschaffung aller Dinge durch Gott am Anfang der Zeit und die besondere Erschaffung des Menschen. Andere Wörter und Sätze müssen nicht in einem strengen Sinne als geschichtliche Tatsache betrachtet werden. Das gilt zum Beispiel von dem Begriff Tag im ersten Schöpfungsbericht. Hier müssen wir den Tag nicht im strengen Sinne als einen natürlichen Tag mit 24 Stunden verstehen, sondern können ihn auch als Begriff verstehen, der längere Zeiträume bedeutet. Und was die Erschaffung des Menschen angeht, so hält die Kirche an der Tatsache fest, dass Gott den Menschen mit Leib und Seele erschaffen hat. Der Gedanke, dass Gott die Seele des Menschen mit einem Tierleib verbunden hat, liegt im biblischen Bericht fern. Aber es wird auch nicht direkt ausgeschlossen. Sollte also eines Tages die naturwissenschaftliche Forschung zweifelsfrei ergeben, dass der Mensch vom Affen abstammt, wäre auch das mit dem christlichen Schöpfungsglauben zu vereinbaren. Auch das Bild von der Erschaffung der Frau aus der Rippe des Mannes gehört nicht zu den wesentlichen Tatsachen, an deren historischen, buchstäblichen Sinn festzuhalten wäre. Hier kommt es darauf an, den ideellen Zusammenhang zu sehen, in dem Sinn, dass die Frau in wesentlicher Gleichheit mit dem Mann geschaffen wurde. Bereits die Väter, also die frühen und ersten Theologen der Kirche, sehen in der Schöpfungsweise Evas die wesentliche Gleichstellung der Frau mit dem Mann, die göttliche Einsetzung der Ehe und sogar bereits ein Sinnbild für den Ursprung der Kirche, so wie sich nämlich Adams Seite öffnet, um die Frau hervorzubringen, öffnet sich die Seite Christi am Kreuz. Das geöffnete Herz Gottes ist dann der Ursprung der Kirche und ihrer Sakramente.
Also die Bilder sprechen eine tiefe Wirklichkeit auf und sie kehren auch in bestimmten Zusammenhängen wieder. Jetzt verstehen wir uns ja als Menschen, als Wesen aus Fleisch und Blut. Wir bestehen oder sind mit einem Geist ausgestattet, mit Vernunft. Wir leben in einer konkreten Situation, in einer Geschichte. Das haben Sie eingangs ja auch ganz schön geschildert. Wir sind eingewoben in ein Beziehungsgeflecht mit anderen Menschen, mit Verwandten. Wir stehen eben in einer ganz persönlichen Abstammungsgeschichte auch. Wenn wir die zweite Schöpfungserzählung lesen, dann wird er ja auch der Bezug hergestellt, der Mensch, der erste Mensch als Adam bezeichnet, Gott nimmt ihn vom Ackerboden, also er stellt die enge Beziehung auch zur Erde dar und er haucht ihm den Lebensatem ein als ja, ein höheres belebendes Element von Gott, also um ihn damit Gott ebenbildlich auch zu machen. Das ist ja auch sehr interessant. Jetzt fragen wir uns, also wir haben heute die Tatsache, dass viele Menschen meinen, wir sind so ins Leben gestellt, mehr braucht es nicht. Hinter uns schneiden wir die Fäden der Geschichte ab und verstehen uns auch oft als geschichtsloses, vielleicht heimatloses, isoliertes oder auch entwurzelte Menschen, also unbewusst vielleicht, ja. Welche Bedeutung hat es denn aber auf Adam oder auf dieses erste Menschenpaar am Anfang zurückzublicken? Leiten wir uns alle von Adam und Eva ab, Herr Pfarrer Pfiller? Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Das ist eben die Botschaft der Heiligen Schrift, dass es eben nicht nur darum geht, im Allgemeinen zu erklären, dass der Mensch von Gott geschaffen worden ist, sondern dass wir als Christen eben auch an der Vorstellung festhalten, dass es ursprünglich ein Menschenpaar gegeben hat, das die Stammeltern des ganzen Menschengeschlechtes sind. Das nennt man den Monogenismus, währenddessen die moderne Naturforschung heute davon ausgeht, dass die verschiedenen Rassen von mehreren getrennten Stämmen gebildet haben. Das nennt man den Polygenismus. Es ist zwar hier kein Dogma im strengsten Sinne, dass es am Anfang ein Menschenpaar gegeben hat, aber es ist eigentlich die Voraussetzung für die Glaubenslehre von der Erbsünde und von der Erlösung. Und die Kirche hat festgestellt, dass eben diese Einheit des Menschengeschlechts, die sich auf ein Menschenpaar am Anfang zurückführt, zu den Tatsachen gehört, an denen wir im strengen Sinne, im historischen Sinn festhalten müssen. Wir müssen jetzt sehen, dass es eine theologische Überlegung ist. Die Theologen haben auch festgestellt, dass sich der Monogenismus aus den ersten Kapiteln der Genesis nicht beweisen lässt. Aber es ist eben auch so, dass hier kein Widerspruch zur Naturwissenschaft entsteht, weil auch der Polygenismus noch nicht bewiesen werden kann. Die Rassenunterschiede zwischen den menschlichen Rassen betreffen eigentlich die äußeren Merkmale und die wesentliche Übereinstimmung der Rassen im Körperbau, in der geistigen Veranlagung und so weiter scheint doch auf einen gemeinsamen Ursprung hinzuweisen. Hier sieht man einfach, wie eben der Glaube und die Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift eine Vorlage bilden, wo man jetzt versuchen muss, die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft einzuordnen und zu fragen, wie können wir eben jetzt diese Inhalte der Heiligen Schrift verstehen und vor diesem Hintergrund auch deuten, wie es beides zu vereinbaren miteinander. Und es ist immer wieder spannend zu sehen, dass eigentlich tatsächlich, wenn man jetzt genau hinschaut, gar keine wirklichen Widersprüche oder keine unlösbaren Widersprüche existieren.
Ja, dann haben Sie ja auch geschildert, wie Gott dem Menschen den Lebensatem einblies. Damit wird er Gott ähnlich. Und Sie haben gesagt, ja, hier wird eben auch die Würde grundgelegt und auch die Tatsache, dass das Leben unantastbar ist, lässt sich eben aus diesem Vers ableiten. Aber wie steht es denn heute im gesellschaftlichen Leben mit der Unantastbarkeit des Lebens? Sie wird ja, ja, wenn wir Euthanasiegesetze in anderen Ländern anschauen oder auch die ganze Abtreibungsdebatte anschauen, dann ist das ja so nicht gegeben. Und das, was im Grundgesetz verbirgt ist, dass das menschliche Leben unantastbar ist, dann ist es in der Wirklichkeit so nicht mehr gegeben. Sehen Sie da, dass hier so diese Grundfesten der christlich-abendländischen Tradition untergraben sind, dass man dieses Verständnis von der Unantastbarkeit des Lebens, worin sie eigentlich wurzelt, dem heutigen Menschen schwer mehr verständlich machen kann?
Ja, das ist ein ganz wichtiger aktueller Punkt, dass eben wir sehen müssen, warum ist das menschliche Leben unantastbar in seiner Würde? Wie begründe ich das? Und die Antwort darauf heißt eben letztlich nur, ich kann es nur begründen, wenn ich eigentlich davon ausgehe, dass Gott den Menschen erschaffen hat, dass Gott ihm diese besondere Würde geschenkt hat. Und es gibt ja andere Auffassungen, die nicht christlich sind, die wir etwa bei dem australischen Bioethiker Peter Singer finden, der eben sagt, die Tiere haben genau dieselben Rechte wie der Mensch oder andersherum, der Mensch hat nicht mehr Rechte als die Tiere, die davon auch nicht irgendwie antasten und die haben auch so eine Würde. Also letztlich kann auch ein Grundgesetz nicht begründen, warum es diese unantastbare Würde des Menschen gibt. Das kann nur aus dem Glauben heraus erfolgen. Das heißt, auch unser Grundgesetz bezieht sich in seiner Begründung letztlich eben auf den christlichen Hintergrund, auf die christliche Zivilisation, auf den christlichen Glauben über das, was der Mensch ist und wo die Begründung für seine Würde liegt. Und natürlich, wenn man heute eine Umfrage machen würde, wären vielleicht die Mehrheit, eine Mehrheit auch in Deutschland dafür zu sagen, dieser Bezug ist nicht mehr aktuell, da glaubt man nicht mehr dran, aber dann gebe ich eben im Grunde genommen diese Würde des Menschen preis und kann sagen, gut, dann ist sie eben nicht uneingeschränkt und antastbar, sondern kann unter bestimmten Voraussetzungen eben angetastet werden. Und hier sehen wir, dass auch unser Recht und unsere das Selbstverständnis, in dem wir auch in einer Gesellschaft leben, sich immer begründet durch Sachen, die sie selbst nicht liefern kann, sondern wo sie auf anderes zurückgreifen muss, nämlich auf den christlichen Glauben in diesem Fall.
Ein anderes Vorurteil vielleicht noch, gerne wird der Kirche angelastet, leibfeindlich zu sein. Wenn man sich die Schöpfungserzählung hier anschaut, dann ist das ja nicht der Fall. Woher kamen denn diese philosophischen Vorstellungen, nach denen der Leib etwas Negatives ist, was auch zum Gefängnis für die Seele wird und die dann soweit auch in ja eingewirkt haben auch auf kirchliche Würdenträger? Also ja, da müssen Sie natürlich weit ausholen, vielleicht können Sie das kurz ja, das nur antippen.
Es gibt eben unterschiedliche Vorstellungen, also einmal heidnische religiöse Vorstellungen sind eben da, die auch ja, und philosophische Vorstellungen, die von einem Dualismus ausgehen, dass es eben ein gutes Prinzip und ein böses Prinzip gibt, einen guten Gott und einen bösen Gott, die im Kampf liegen miteinander. Und dass dieser Dualismus sich auch irgendwo in der im menschlichen Leben widerspiegelt, dass eben der Mensch jetzt sieht, der Körper wird zur Last. Und das ist ja eben etwas, was dann die Heilige Schrift durch die Sünde erklärt. Jetzt geht es ja zunächst einmal darum, wie der Mensch vor dem Sündenfall war, wie es im Paradies gewesen ist. Es wird also nicht die Erfahrung des menschlichen Lebens, die wir ja alle machen, wiedergespiegelt, sondern es geht um diesen Urzustand, wie Gott den Menschen ursprünglich gewollt hat und geschaffen hat. Und man sieht eben hier, dass eine ganz tiefe Harmonie, ein Gleichgewicht herrscht. Und es ist es eben auch dann die griechische Philosophie, die ja auch diesen Gedanken dann vertritt, dass eben der Leib, der Kerker, das Gefängnis für die Seele ist, man sich daraus befreien muss, um zu einer weiteren Kenntnis aufzusteigen. Und in der Zeit der frühen Kirche war es eben die Gnosis, diese Lehre von dem Geheimen, von der geheimen Erkenntnis, die eben auch ganz besonders leibfeindlich akzentuiert war und auch in der Geschlechtlichkeit des Menschen, der Sexualität, etwas Schlechtes gesehen hat, was man überwinden muss. Und da hat die Kirche eigentlich von Anfang an das als Häresie, als Irrlehre verurteilt und sich ganz scharf davon abgewandt. Es ist gar nicht so, dass eben diese leibfeindlichen Gedanken in der Kirche oder im Christentum in der Heiligen Schrift Wurzeln gefasst hätten, dass dann etwas von außen herangetragen worden ist und wo die Kirche sich eigentlich immer auch schon dann von distanziert hat. Mhm. Und das, was wir heute eben mit der katholischen Morallehre verbinden, das ist eher auch ja beeinflusst von so einem Puritanismus des 19. Jahrhunderts, von einer Prüderie und Verklemmtheit, die ja gesellschaftliche Ursachen hat und keine religiösen Ursachen, von denen heute auch noch so mancher Geist dann zu spüren ist. Das ist ja, hat ja eben auch nicht die Ursachen im religiösen Bereich, sondern im gesellschaftlichen eher.
Und das widerspricht ja auch der Erzählung vom Paradies, was Sie auch mit Wonnegarten übersetzt haben. Also ein Lebensraum für den Menschen, in dem er schaffen kann in Fruchtbarkeit und Lebensfülle. Also Sie haben das abgegrenzt, nicht nur so vom Schlaraffenland, von der Vorstellung, sich irgendwo zurückzulehnen und alles fliegt einem in den Mund. Aber Sie haben ja dann auch erklärt, welches Gottesbild sich daraus ergibt. Denn für viele Menschen ist ja doch der Baum der Erkenntnis ein Stein des Anstoßes. Und er sollte ja wohl auch ein Prüfstein sein, Sie haben gesagt, für den Gehorsam, und zwar im religiösen Bereich. Also zuerst kommt der Glaube und dann kommt die Moral. Das ist ja auch etwas, ja, also der Glaube setzt überhaupt erstmal das Verständnis voraus, die Freiheit, die Liebe, oder? Wie ist das zu verstehen? Dann läuft es automatisch und wir brauchen uns eigentlich über das sittliche Bereich dann keine Gedanken mehr zu machen. Kann man das so verstehen?
So einfach ist es wahrscheinlich nicht. Aber ich kann ja nur die Gebote im sittlichen Bereich, die 10 Gebote und das die Morallehre in allen Bereichen, nicht nur in der Sexualmoral, kann ich eigentlich ja nur verstehen, wenn ich überlege, wer hat diese Gebote uns gegeben? Das ist Gott. Und ich kann das Gebot der Feindesliebe zum Beispiel, das Gebot der Nächstenliebe nur verstehen, wenn ich weiß, wer ist Jesus Christus. Wenn ich nicht glaube und wenn ich keine Vorstellung von Gott habe und von Jesus Christus habe, dann kann ich erschließen sich mir auch nicht der Sinn dieser Gebote und der Sinn, sich zu überwinden und das Kreuz auch zu tragen und auch die Gebote zu halten, wenn es schwer ist. Das kann ich eigentlich nur aus einem lebendigen Glauben heraus. Und deshalb denke ich, dass wir es heute oft falsch machen, dass wir eben bei diesen Geboten, bei der Moral ansetzen, nicht beim Glauben. Ich muss eben erst mich mit dem Glauben beschäftigen und versuchen zu verstehen, wer ist Gott, wer ist Jesus Christus, wie kann ich aus einer persönlichen Beziehung da heraus leben. Und dann erst erschließt mir die Möglichkeit, auch im moralischen Bereich die Gebote zu halten. Dann muss ich mich eben anstrengen, das auch immer wieder zu versuchen. Das geht ja nicht von selbst. Das ist immer noch natürlich mit Mühe und immer wieder neuen Anläufen verbunden. Erleben wir ja auch, dass wir eben auch in den Bereichen immer wieder scheitern und dass eben auch wir Sünder sind, die Vergebung Gottes nötig haben. Aber das ist, glaube ich, eben die Reihenfolge, die auch hier deutlich wird. Und es ist faszinierend zu sehen, wenn man sich mit der Urgeschichte beschäftigt, dass eigentlich ja hier schon alle Themen, die für das menschliche Leben wichtig sind, angesprochen wurden. Die Freiheit des Menschen, was Freiheit bedeutet, sich eben zu entscheiden, dass eben der Mensch berufen ist, die Welt mitzugestalten, dass die Arbeit zum menschlichen Leben, das ist ja auch ein wichtiges Thema heute, wo man über Arbeitslosigkeit sich Gedanken macht, weil viele Menschen ja leiden und man einfach sehen muss, hier ist auch die Forderung, dass jeder Mensch auch ein Recht hat auf Arbeit, weil sie zum Leben mit dazugehört, dass der Mensch sich entfalten kann, dass er eben auf diese Weise teilhaben kann an der Schöpfungstätigkeit Gottes. Dass Mann und Frau berufen sind, Partner Gottes zu sein, dass eben eine Ehe und eine Familie bedeutet, teilzuhaben an der Schöpfungstätigkeit Gottes und daran aktiv mitzuwirken. Und dass eigentlich hier ja ein Bild der Zuordnung der Geschlechter uns gegeben wird, eine, das überhaupt nichts von Unterdrückung hat, dass einer mehr wert wäre als der andere, sondern dass es also hier eine Unterschiedlichkeit ist, die sich gemeinsam auf ein Ziel hinordnet und die darauf angewiesen ist, dass beide zusammenarbeiten. Das ist also ja faszinierend, wie hier eben diese wirklichen grundlegenden Fragen des menschlichen Lebens angedeutet und beschrieben sind.
Das ist interessant, wenn Sie das so sagen. Ja, die Fülle und die ganzen Ansätze, thematischen Ansätze, die wirklich hier in diesen wenigen Sätzen eigentlich doch dafür schon alle drinstecken. Und natürlich ein Stein des Anstoßes für emanzipierte Ohren heute ist natürlich auch das Thema, warum schafft Gott Eva aus der Rippe des Mannes? Warum wird das denn immer gern nur so gesehen, dass es sozusagen eine, ja, die Frau damit minderwertig wäre und nicht als Bild, wie Sie es dargestellt haben, also dass Mann und Frau hier auch ein Herz und eine Seele sind oder auch ein Fleisch und eben auch ein Bild ist für die unauflösliche Zusammengehörigkeit, das wird ja doch nicht gesehen unbedingt.
Ich glaube, weil einfach dieses Bild dann nicht mehr verstanden wird, dieses poetische, dichterische Bild, das einfach ja jetzt nicht bedeutet, Gott hat jetzt nur die Rippe genommen, weil jetzt irgendwie bessere Organe oder nicht geeignet wären, sondern es ist einfach ein Bild, ist das die tiefste Verbundenheit ausdrückt, dass eben hier der Mensch dass dem Menschen ein wirklicher Partner gegeben wird, der eben nicht wie die Tiere zum Beispiel untergeordnet sind, über die der Mensch nicht verfügt, wie über die Tiere verfügt, sondern wo er dem er gleichberechtigt gegenübertritt. Und ich finde das eine wunderschöne Beobachtung, die ja in vielen Kommentaren zum Alten Testament auch immer wieder gemacht wird, dass eben hier tatsächlich auch der Mensch sich als Mann erst erkennt, wenn ihm die Frau zugefügt wird. Dass auch dem Menschen als Mann ja etwas gefehlt hat, bevor die Frau erschaffen worden ist. Und dass erst in der Verschiedenheit der Geschlechter diese auch zu sich selbst finden. Das ist ja, glaube ich, ein wunderbarer Ansatz, den uns die Heilige Schrift hier schenkt, um eben alle feministischen und postfeministischen Fragen und Theorien vom Christlichen her aufzurollen, dass man eben sagt, hier ist auch grundgelegt, dass auf dieser Ebene, auf dieser grundlegenden Ebene, die Geschlechter einander bedürfen, um auch zu sich selbst finden zu können. Ein ganz aktueller und spannender Gedanke.
Ja, ein ganz herzliches Dankeschön bis hierhin, Herr Pfarrer Filler, dass Sie sich die Zeit hier genommen haben, dass Sie uns aufgeklärt haben über den zweiten Teil, über die Erschaffung des Menschen. Und bevor ich Sie um Ihren Segen bitten, hier noch ganz kurz einige Anmerkungen. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung auch noch einmal zeitunabhängig hören. Wenn Sie Internetzugang haben, dann können Sie einfach unter www.horeb.org im Podcast-Angebot diese Sendung in einigen Tagen noch einmal zeitunabhängig nachhören. Oder Sie haben auch die Möglichkeit, einen Mitschnitt dieser Sendung auf CD zu bestellen unter der 0700 7525 7520. Mit diesen Hinweisen geht die Credo-Sendung zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Zuhören. Mein Name ist Anjuta Engert und ich darf jetzt Sie, Pfarrer Filler, noch um Ihren Segen bitten.
Ja, ich möchte gerne die Betrachtung über diese Schriftstelle beschließen mit dem Psalm 100. Der uns einlädt, in das Lob des Schöpfers einzustimmen. Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder der Erde, dient dem Herrn mit Freude, kommt vor sein Antlitz mit Jubel, erkennt, der Herr allein ist Gott, er hat uns geschaffen, wir sind sein Eigentum, sein Volk und die Herde seiner Weide. Tretet mit Dank durch seine Tore ein, kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe seines Tempels, dankt ihm, preist seinen Namen. Denn der Herr ist gütig, ewig währt seine Huld, von Geschlecht zu Geschlecht seine Treue. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.